Meine sehr verehrten Hörer, die meisten Tage des Kalenders tragen die Namen von Persönlichkeiten der christlichen Geschichte, denen ein besonderer Charakter von Ehrwürde, von Mahnung und Verheißung zugleich eignet, der Heiligen. Ihre Gestalten begegnen uns in der christlichen Kunst, sie erscheinen in Legende und Dichtung und wir selbst tragen ihre Namen. Welche Bewandtnis hat es mit ihnen? Was ist das, ein Heiliger? Sobald man mit ihrem Wesen vertrauter ist, wird die Antwort nicht schwer. Schon im Alten Testament steht das erste und größte Gebot, das dann Christus neu bestätigt hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deinem ganzen Gemüte und mit deiner ganzen Kraft. Ein Heiliger ist ein Mensch, dem Gott gibt, dieses Gebot vollkommen ernst zu nehmen, der es in seine Tiefe hinein versteht und rückhaltslos zu verwirklichen sucht. Etwas Großes also, ja etwas Furchtbares, denn was geschieht einem Menschen, der sich darauf einlässt? So versteht man die ehrfürchtige Scheu, zugleich aber auch die tiefe Anziehung, die der Glaubende angesichts dieser großen Gestalten empfindet. Die Antwort, die wir da gefunden haben, gilt für alle Heiligen, aller Völker und aller Zeiten. Man kann die Frage aber auch anders stellen, nämlich, wie denn ihr Bild im Bewusstsein der Glaubenden erscheine. Darauf ist die Antwort nicht so einfach zu geben. Das Wesen bleibt sich gleich, denn worin könnte das Geheimnis Vollmächtige sonst bestehen, das der Christ im Heiligen verehrt, wenn nicht im Erstarken der Liebe? Im Gang der Geschichte ändert sich aber die Weise, wie er sich dieses Erstarken vorstellt. Wenn wir den großen Zeugen des frühesten christlichen Lebens, nämlich den Apostel Paulus, daraufhin befragen, dann bekommen wir eine eigentümliche Antwort. Im zweiten Brief an die Korinther zum Beispiel lautet die Anrede: Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, und der Bruder Timotheus an die Gemeinde von Korinth, wie auch an alle Heiligen in ganz Achaia. Am Schluss aber heißt es: Es grüßen euch alle Heiligen, ergänze, des Landes, aus welchem der Apostel schreibt, nämlich Mazedonien. Wer sind diese Heiligen? Offenbar die Christen einfach hin, jene, die die frohe Botschaft angenommen, den Glauben bekannt haben und durch die Taufe zu neuem Leben wiedergeboren sind. Eine andere Vorstellung also, als sie uns vertraut ist. Wenn wir das Wort sprechen, dann denken wir an die großen Einzelnen der Christlichkeit, deren ernste Gestalten in unseren Kirchen stehen. Hier hingegen sind es Menschen, die in Korinth und Thessalonike und Ephesus und wo sonst ihr Leben führen, sich mit ihrer Gebrechlichkeit plagen und an religiös Außerordentlichem kaum viel aufzuweisen haben. Worin besteht denn hier jenes Besondere, das der Begriff des Heiligen doch offenbar meint? Zuerst müssen wir uns klar machen, dass in der Frühzeit Christ zu werden und als Christ zu leben in sich schon etwas Außergewöhnliches war. Wer sich dazu entschloss, löste sich aus dem Zusammenhang seines bisherigen Daseins heraus. Er wurde seiner Umgebung fremd. Wenn seine Familie den Schritt nicht mittat, entfremdete er sich auch ihr, manchmal so tief, dass es einer Trennung gleichkam. Das ganz antike Leben war von heidnisch-religiösen Bräuchen, die Umgangssprache von Anspielungen auf Götter und Göttermythen durchsetzt. So musste seine Lebens- und Redeweise immerzu von der üblichen abweichen. Das war nicht nur mühsam, sondern brachte Missverständnisse und Schwierigkeiten ohne Zahl mit sich. Die glanzvollen religiösen Feste waren ihm verwehrt. Von den öffentlichen Feiern der Stadt und des Staates, die ja alle mit den Göttern des Landes in Beziehung standen, musste er sich fernhalten, oder doch dabei eine Zurückhaltung üben, die ebenso viel Entsagung wie Klugheit forderte. Was aber den römischen Staat angeht, und um den handelt es sich ja vor allem, so verstand er sich selbst als etwas Göttliches, und sein Haupt, der Kaiser, wurde ausdrücklich als Gottheit verehrt. Daher musste der Christ, der darin von Gewissenswegen nicht mitgehen konnte, in die härtesten Konflikte mit Gesetz und Staatsgewalt kommen. Wer Christ wurde, tat also um der Liebe Gottes willen einen sehr folgenreichen Schritt. Er trat in ein Leben ein, das vom Misstrauen der Umgebung beunruhigt und von Schwierigkeiten aller Art belastet war, Entsagung über Entsagung forderte und oft genug in Bedrängnis und Tod führte. So verstehen wir wohl, wie Paulus von den Christen als von den Heiligen einfach hinspricht. Dann aber etwas anderes, und das ist das Eigentliche. Jene Menschen wussten, was das bedeutete, ein Heide zu sein. Sie hatten erfahren, wie naturhaft gebunden dessen Dasein trotz aller Geistigkeit zutiefst war, wie wenig bei allem Tiefsinn seine Mythen und Kulte die Sehnsucht nach Wahrheit und Freiheit erfüllen konnten. So wussten diese Menschen auch um das göttlich Große der frohen Botschaft. Sie hatten die allen Sinn übersteigende Liebe des Christus, wie es im Epheserbrief heißt, erfahren und erfuhren immer wieder, was es bedeutet, in das neue Leben des Gottesreiches hineinzuwachsen. Was sie lebten, war einfach ein vom Heiligen Gott regiertes neues Dasein. So hatte der Apostel wohl das Recht, sie selbst die Heiligen zu nennen. Dann aber ändern sich die Dinge. Die Christen werden zahlreicher, und wenn die Zahl steigt, senken sich Ernst und Wert. Auch sind unter denen, die zum Glauben kommen, immer mehr Kinder. Denn wenn Vater und Mutter Christen werden, oder es schon sind, nehmen sie ihre Kinder ohne weiteres in die neue Gemeinschaft hinein. Diese empfinden aber das Ungeheure des Schrittes nicht mehr. Und das an sich so Ungewöhnliche wird selbstverständlich. Nach der Bekehrung des Kaisers Konstantin wird der christliche Glaube sogar Staatsreligion. Da muss, wer als guter Bürger gelten und im Staatsdienst vorankommen will, wenigstens dem Namen und öffentlichen Verhalten nach Christ sein. Und man kann sich vorstellen, wie sehr das allgemeine christliche Leben dadurch veräußerlicht und sein Eigentliches verdeckt wurde. Da wäre es nicht mehr möglich gewesen, von den Christen einfach hin als von den Heiligen in Korinth oder Ephesus oder Rom zu sprechen. Nun musste sich eine neue Vorstellung herausbilden, und man begann, unter einem Heiligen einen Menschen zu verstehen, der das größte Gebot in einer außergewöhnlichen Weise verwirklichte. Vor allem war das der Märtyrer, der sein Leben für den Glauben gab. Einen Stephanus und Ignatius, eine Perpetua und Agnes umgab der Glanz gläubigen Heldenmuts und machte sie besonderer Verehrung würdig. Aber auch in anderer Weise konnte sich die vorbehaltslose Liebe zu Gott ausdrücken. Etwa erlebte einer die Furchtbarkeit der Schuld so tief, dass es ihm nicht genügte, zu bereuen und nach Besserung zu streben, sondern er warf alles weg, ging in die Einsamkeit und führte dort ein Leben der Buße, vor dessen Härte man erschrickt. Denken wir an die Einsiedler der thebaischen Wüste. Oder der Ruf der Gottesgemeinschaft wurde ihm so dringend, ihre Wertfülle so mächtig, dass er um ihretwillen arm wurde, wie das Franziskus und Clara von Assisi getan haben. Oder er wurde vom Gebot der Nächstenliebe ergriffen und gab sich ganz in den Dienst der Armen und Kranken. Denken wir an Elisabeth von Thüringen oder Vinzenz von Paul. Und so fort, in unerschöpflicher Vielfalt der Gnaden und Berufungen, wie das Pauluswort sagt. Das Leben dieser Menschen hat verschiedensten Inhalt, immer aber trägt es den Charakter des Außerordentlichen. Sie kommen aus allen Bereichen der Gesellschaft, sind Könige oder Bauern, Ritter oder Handwerker, Frauen, Männer, junge Menschen, Kinder. Doch eines ist ihnen gemeinsam. Die Forderung der Liebe Gottes drängt sie, Außergewöhnliches zu vollbringen. Dadurch sind sie Zeugen für die Größe dessen, was durch Christus möglich geworden ist. Sie brechen gewissermaßen die göttliche Einfachheit seines Lichtes in die verschiedenen Farben der Verwirklichung auf, prägen Vorbilder, weisen Ziele und Wege und lösen Kräfte aus, die dann durch Jahrhunderte weiterwirken. Das ist die Vorstellung vom Heiligen, wie sie das christliche Bewusstsein bis in unsere Zeit hinein bestimmt hat. Sie wird auch immer gültig bleiben, denn sie ist wahr. Und unser Alltag bedarf großer Bilder, in denen die alles irdische übersteigende Gnadenmacht Gottes offenbar wird. Immer werden Gestalten wie Cäcilia und Sebastianus, Benedikt und Dominikus, Augustinus und Ignatius, König Ludwig und Kaiserin Kunigunde, die Magd Notburga und der Bauer Nikolaus von der Flüe leuchtende Bekundungen dessen sein, was die Liebe vermag, wenn sie über alle Vorbehalte hinweggeht. Bilder des christlichen Heroismus, die sich in einem Leben vorbehaltslosen Wagens, Duldens und Vollbringens ausdrückt. Nun aber scheint es, als ob sich im Lauf der Neuzeit abermals ein Wandel vollzöge. Als ob nämlich der Gedanke des Außerordentlichen nicht mehr so im Mittelpunkt der Bedeutsamkeit stünde wie früher. Wie sich das im Lauf der Geschichte zeigt, soll hier nicht weiter verfolgt werden. Wir nehmen nur ein einziges Zeugnis heraus, das leicht zugänglich ist. Im 18. Jahrhundert hat Jean de Caussade seine ebenso einfachen wie starken Gedanken niedergeschrieben, die zwar zunächst für Ordensleute bestimmt waren, aber dann entsprechend umgedacht, dem in der Welt Lebenden Wichtigstes zu sagen haben. Das Buch heißt »Hingabe an die göttliche Vorsehung« und gibt auf die Frage, wie der Christ, der sich heiligen will, sein Leben zu führen habe. Ihm gibt er die Antwort, er solle gar nichts Besonderes planen, sondern immer nur das tun, was von Mal zu Mal die Stunde von ihm verlange. Gott selbst mache durch seine vorsehende Führung den Plan. So gehe der Weg zur Heiligkeit nicht durch ein vorbedachtes System von Handlungen und Übungen, sondern durch den Zusammenhang des Lebens selbst. Und der Fortschritt zum Höheren liege nicht so sehr in Stufen des Vollbringens, als in der immer größeren Reinheit der Liebe, mit welcher getan werden müsse, was die Situation jeweils verlange. Was er aber wirklich verlange, nicht was irgendein selbstisches Motiv möchte. Persönliche Vorliebe oder Bequemlichkeit oder Vorteil oder Genuss. So, als ob die Situation selbst redete und sagte, das ist nötig, dass du diesem helfest, diese Arbeit tust, in dieser Beschwerde Geduld übest. Das sauber und richtig zu tun, ohne es nach persönlichen Wünschen zurechtzurücken oder abzuschwächen oder umzufälschen, das führe zur Heiligkeit. Damit ist dann auch die Antwort auf die Frage gegeben, wie man das anfangen solle, Gott zu lieben. Manchmal geschieht es ja wohl, dass einer von seiner heiligen Wirklichkeit berührt wird. Dann wird die Liebe zur innigen Selbstverständlichkeit. Aber für die Regel ist es ja nicht so. Meistens bleibt das Herz stumm und das Tägliche übertönt alles. Was ist dann Liebe? Genau dieses. Zu tun, was jetzt das Richtige ist, weil es Gottes Willen erfüllt. Und es so zu tun, wie Liebe getan sein will, lauter und gern. Von dieser Liebe ist gesagt, sie solle getan werden aus ganzem Herzen, ganzem Gemüt und ganzer Kraft, Wer aber kann je sagen, er tue so? Sein ganzes Herz, sein ganzes Gemüt, seine ganze Kraft seien wirklich darin. Wir brauchen das ja doch nur zu bedenken, um uns klarzumachen, dass hier ein nie auszuschreitender Fortgang ist. Ein Weg, der immer weiter führt ins Unabsehliche, auf den immer neu die Hintergedanken und Nebenabsichten weggetan, die inneren Listen und Unredlichkeiten ausgeleuchtet, die Widerstände und Feigheiten überwunden werden müssen. Es ist der Weg in jenes Ganze, von welchem das Gebot spricht, das ganze Herz, das ganze Gemüt, die ganze Kraft. Und was bedeutet das, wenn es sich um die Liebe zum allheiligen und allsehenden Gott handelt und vorher um dieses Gottes eigene Liebe, welche die unsere ja überhaupt erst möglich macht? Hier entsteht vom Heiligen ein anderes Bild. Von Außergewöhnlichkeiten ist hier keine Rede mehr. Der Mensch, der diesen Weg geht, tut, was jeder tun müsste, der jetzt und hier seine Sache richtig machen will. Nicht mehr und nicht weniger. Er versteht aber die Richtigkeit des Jetzt und Hier Aufgegebenen von Gott her. Damit ist nichts Fantastisches gemeint. Er braucht seinen Verstand, tut, was sein Beruf verlangt und kann für alles sachgemäße Rechenschaft geben. Aber sein Gewissen ist um ein Unendliches vertieft. Sein Tun vollzieht sich in der Welt, weiß sich aber dem Willen dessen verpflichtet, der diese Welt geschaffen hat und selbst über aller Welt ist. Mitten in unserem durch jederlei Selbstsucht und Unwahrheit verwirrten Leben sucht er in neuer Weise wiederzugewinnen, was zu Beginn das Dasein des ersten Menschen bestimmte, bevor der seinen Eigenwillen vor den Willen Gottes gestellt hatte. Das zu wollen ist Liebe. Und in dieser Liebe ist noch einmal gesagt ein unendlicher Weg zu immer vollerer Wahrheit, reinerer Bereitschaft, entschiedenerem Tun. Darin jenes Ganze zu wollen, von welchem der Herr spricht, des Herzens, des Gemütes, der Kräfte und Gedanken, damit beginnt die Heiligkeit. Und in den beständigen Überwindungen, die das kostet, in den Entsagungen, die da nötig werden, im Durchdringen zu immer reinerer Redlichkeit des Geistes und Herzens, wächst sie heran. Und dabei wird sie immer unauffälliger. Man möchte sagen, sie zieht sich ins täglich Richtige zurück. Was dieser Mensch tut, wird einerseits immer unwichtiger und andererseits wichtiger zugleich. Unwichtiger, sofern es nicht mehr darauf ankommt, wie das ist, was er tut, wie groß oder wie schwer oder wie gefahrvoll. Das Geforderte kann bedeutend sein oder durchschnittlich oder gering. Das ist gleichgültig. Es muss nur das sein, was jetzt hergehört. Andererseits aber wird es wichtiger, weil es ja doch so getan werden soll, wie es in sich richtig ist, nicht wie persönliche Motive es möchten. So wie Gott es haben will, der alle Dinge geschaffen hat und dessen Wille in jeder Situation redet, dadurch, dass sie eben so ist, wie sie ist. Der Mensch empfängt gleichsam von Mal zu Mal die Aufgabe aus Gottes Hand, des Gottes, der die Wahrheit ist und weder Scheinwerk noch Pfuscherei will. Alles Tun wird zu einem Einvernehmen zwischen dem Menschen, der handelt, und Gott, der ihm in diesem Augenblick seine Schöpfung in die Hand gibt, wie einst dem ersten Menschen, auf dass er sie bewahre und bebaue, wie es in der Genesis heißt. Seltsam, was da vor sich geht, wie die Sache sich in ihrem Wesen betont und zugleich eben durch ihre Sachlichkeit ins Richtige verschwindet. Da leuchtet nichts. Da ist weder von großen Erfahrungen die Rede, noch von Wagnissen und Durchbrüchen. Da ist überhaupt nicht mehr viel die Rede, sondern ein ruhiges Tun geht vor sich, so wie die Stunde es verlangt. Nichts fällt auf. Einer geht vielleicht daneben her und merkt gar nichts Besonderes. Wenn aber sein Geist wach ist, merkt er vielleicht doch etwas. Eine stille Freiheit, eine ruhige Sicherheit in Sinn und Richtung, eine Freudigkeit trotz allen Sorgen und Beschwerden. Wenn das Gesagte zutrifft, und ich bitte Sie, meine Hörer, es sich einmal durch den Sinn gehen zu lassen und es zu prüfen, dann entsteht da ein Bild vom Heiligen, das dem Gefühl unserer Zeit sehr nahe zu kommen scheint. Die hat nämlich ein Misstrauen gegen die außergewöhnlichen Persönlichkeiten und die übergroßen Taten, trotz all der Sucht nach Sensation, trotz all des Getöses in Wort und Bild, trotz der Aufgeregtheit und Hetze überall. Ja, vielleicht gerade deshalb, weil die Ehrlicheren und Echteren merken, was für ein tödlicher Unsinn in alledem ist. Mir fallen da zwei Beispiele ein, die vielleicht deutlicher machen können, was ich meine. Am Ende des Ersten Weltkriegs ist der Begriff des unbekannten Soldaten aufgetaucht. Früher hätte man vom großen Feldherrn oder vom Vollbringer ruhmvoller Taten gesprochen. Es scheint, diese werden uninteressant. Dafür aber jener bedeutungsvoll, der sein Land liebt, seine Pflichten kennt und sie dort, wo er steht, ruhig und entschieden tut. Das ist ein Beispiel. Und ähnlich ein anderes. Seit einiger Zeit sieht man, die wissenschaftlichen, technischen, sozialen Aufgaben und welche sonst noch werden so groß, dass ein Einzelner sie nicht mehr bewältigen kann. So tritt an die Stelle der überragenden Persönlichkeit das Team, die Arbeitsgruppe. In dieser hebt sich keiner besonders heraus, aber jeder ist wichtig. Jeder arbeitet an seiner Stelle, aber in der Verantwortung für die gemeinsame Sache. Jeder weiß, dass er sich um diese Sache willen auf den anderen verlassen kann, ebenso wie er in Selbstverständlichkeit neben jedem anderen steht. Beide Erscheinungen zeigen den gleichen geistigen Charakter, die nämliche seelische Farbe, wenn man so sagen darf. Das Außerordentliche tritt zurück. Der Einzelne wird unscheinbar. Dafür lebt aber in jedem ein waches Gefühl für die Sache und darin gewinnt er eine neue Bedeutung. Vielleicht ist es nicht abwegig, dazu, natürlich auf anderer Ebene, in Vergleich zu bringen, was oben über das Bild des Heiligen gesagt worden ist. Diese würde dann nicht mehr durch eine aus dem übrigen Dasein heraustretende Existenzform charakterisiert sein. Er würde vielmehr in Unscheinbarkeit tun, was jeweils recht und richtig ist. Das aber in einer Lauterkeit und Gesinnung, die immer tiefer mit Gottes Liebe eins wird, sich immer vollkommener von Selbstsucht und Selbstgenuss löst und so eine Freiheit gewinnt, die nichts mehr mit Originalität und Genialität zu tun hat, sondern sich ganz im Kern der Person verwirklicht. Sicher hat jeder Mensch im Zusammenhang der Geschichte, die Gott in der Welt führt, seine Aufgabe. Manche Aufgaben gibt es aber, die auf einen warten, der sich Gott vollkommen zur Verfügung gestellt hat. Von solchen Aufgaben gibt es manche und sehr drängende. Denken wir etwa an die Macht, die der heutige Mensch über die Natur errungen hat, der er aber selbst nicht mehr gewachsen ist. Oder an die Weise, wie der Einzelne von Staatengesellschaft aufgesogen wird. Doch können wir über solche Fragen hier nicht weiter sprechen. Auf etwas anderes aber wollen wir aufmerksam werden, nämlich auf die Frage des Glaubens. Kann ein ehrlicher Mensch heute noch glauben? Und nicht nur eben noch, sondern in voller Verantwortung. Und wie sieht dieser Glaube aus? Im ersten Brief des Apostels Johannes steht ein eigentümlicher Satz. Das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Kapitel 5, Vers 4. Die Welt übt Macht über den Menschen aus. Äußerlich auf tausendfältige Weise, aber auch innerlich. Sie wirkt auf die Voraussetzungen seines Denkens, auf die Maßstäbe seines Werturteils, auf sein Gefühl für das, was wirklich und was wesentlich ist. Sie dringt von überall her auf ihn ein und sucht ihn ganz auszufüllen. Geschieht Letzteres, dann kann er nicht mehr glauben. Also muss er diese Weltmächtigkeit überwinden, Herz und Geist von ihr frei bekommen. Die Aufgabe war immer gestellt, hatte aber zu verschiedenen Zeiten doch verschiedenen Charakter. Es wäre sehr aufschlussreich zu sehen, wie sie sich in der Frühzeit darstellte, als die Welt vom Mythos bestimmt war. Wie im Mittelalter, als das Chaos der Völkerwanderung geformt werden musste. Wie in der Neuzeit, als die große Hingabe des Einzelnen an Gott sich der Entfesselung des Individuums entgegenwirkte.